Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Heute oder im Moment geht's bei uns ja um Harry Potter. Ich bin Bea.
Und ich bin Tine.
Und heute habe ich ein Thema vorbereitet. Mal wieder. Und dafür möchte ich, glaube ich, gerne mal ganz außerhalb der Norm etwas vorlesen.
Okay, ich bin gespannt.
Und dann wirst du schon wissen, worum es geht. Mhm. Also, Mr. und Mrs. Dursley im Legusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstricken. Denn mit solchem Unsinn wollten sie nichts zu tun haben.
Mhm.
Das ist der Start, wie du ja sicherlich weißt, von dem ersten Buch.
Also das allererste.
Das ist der allererste Satz. Auch spannend, dass die allerersten Wörter im allerersten Buch Mr. und Mrs. Dursley sind.
Ja, ist schon irgendwie.
Genau. Und über die Dursleys möchten wir heute sprechen.
Möchten wir? Du möchtest offensichtlich.
Du wirkst nur so mäßig begeistert?
Nee, also interessant sind sie ja schon, aber halt nicht wahnsinnig angenehm.
Genau deswegen möchte ich gerne mit dir drüber sprechen.
Hm.
Vielleicht erstmal ein bisschen was zu den Dursleys als Hintergrund und dann reden wir mal über die einzelnen Personen und dann mal so über deren familiäre Verstrickungen und Harry.
Ja.
Mhm. Die Dursleys sind übrigens von J.K. Rowling extra dafür konzipiert worden, als Kontrastfiguren zu agieren, um Harrys moralische Überlegenheit oder seine Werte zu betonen. Ne? Das heißt, die sind
hat
mit
sie
Absicht,
das mal gesagt?
Ich glaube, das hat sie mal gesagt, dass sie mit Absicht ein bisschen zu
extra scheiße.
Genau. Ich wollte jetzt professionell sagen, aber ja, so kann man es auch sagen, extra scheiße, genau. Ansonsten, über die Biografie habe ich auch jetzt nicht so viel mehr rausgefunden, als ein paar Dinge, die sehr bekannt sind.
Ich frage mich gerade, über den Mr. Dursley weiß man eigentlich fast gar nichts, bis auf, dass er eine Schwester hat, die auch relativ unangenehm ist.
Die Marge, oder im Deutschen, glaube ich, heißt die Magda.
Magda, ja.
Mhm, genau, die ungefähr genauso wie er ist, nur in weiblich.
Ja.
Ja. Okay, aber dann fangen wir doch einfach mit den einzelnen Charakteren an. Ich möchte gerne mit Petunia anfangen.
Okay.
Weil wir ja schon mal über Petunia ein bisschen gesprochen haben im Kontext von Mutterfiguren als Archetypen.
Ah, stimmt.
Und uns da schon mal so ihre Rolle auch angeschaut haben als Mutter. Über Petunia und ihre Biografie ist eben bekannt, dass sie als Evans geboren ist und die Schwester von Lily, geborene Evans, Potter ist.
Mhm.
Und dass das das Thema ihrer Kindheit war sozusagen, dass Lily, die eine außergewöhnliche Zauberin war und obwohl sie muggelstämmig war, ihre Eltern das ganz doll anscheinend super fanden. Und Lily da immer was ganz Besonderes war.
Die war auch die kleine Schwester, ne, Lily.
Genau. Und
Petunia war die große.
Ja. Habe ich nicht so richtig rausgefunden übrigens.
Also,
aber ich würde auch von es passt so von dem Setting her.
Ja, ich weiß nicht, ob das im Buch so ist, aber im Film ist es auf jeden Fall so dargestellt, dass sie die Ältere ist.
Weil ich dachte, Petunia hat auch immer auf den Brief gewartet und dann würde es eigentlich Sinn machen, dass Lily quasi die Ältere ist. Aber ich habe es nicht so richtig rausgefunden.
Sonst wüsste sie es ja gar nicht. Obwohl, vielleicht hat sie nicht so chronologisch gedacht, sondern einfach, naja.
Ja, vielleicht kommt der auch.
Kommt meiner halt mit 13.
Also es ist nicht so richtig eine Information, die man so schnell bekommt. Und offensichtlich habe ich nicht so fundiert Recherche betrieben. Und genau, aufwachsend war sie immer die gewöhnliche. Und das war so ein bisschen so eine Mischung aus, also es war erst viel Eifersucht und Neid dabei. Und aber auch so eine verdeckte Bewunderung. Das kommt später in den Büchern auf jeden Fall mal raus. Und das, um sich da sozusagen ihren Selbstwert zu schützen, gab es schon früh so eine Abwertung von Lily und von dem, was mit Lily eben zu tun hat, nämlich von der magischen Welt. Petunia übrigens, der Name, das ist ja, kommt ja von der Blume, Petunia, die Petunia auf Deutsch, glaube ich. Und das ist anscheinend eine Blume, die sehr bitter ist. Eine hübsche Blume, aber sehr bitter.
Also wenn man sie isst, oder?
Ja.
In welchem Kontext bist du
ja,
das jetzt?
Weiß ich habe auch, das ist was, wo ich Recherche betrieben habe und nicht so richtig rausgefunden habe, weil nirgendwo steht das, dass die Blume bitter wäre, wenn man sie isst. Weil niemand isst wahrscheinlich diese Blume, es sind ja Zierpflanzen.
Es gibt ja durchaus auch essbare Blumen. Ja, deswegen
aber sie ist nicht dafür bekannt, essbar zu sein.
Okay, na dann ist seltsam. Vielleicht riecht sie ja wirklich bitter.
Ich würde sagen, nein.
Vielleicht ich habe noch nie eine bitter riechende Blume
vielleicht
gesehen.
Ich lehne auch nicht so weit aus dem Fenster in der Botanik.
Ja.
aber auch lustig, weil sie ja im Buch auch wirklich wenig als optisch ansprechend beschrieben wird, ne?
Ja, pferdegesichtig, oder?
Mrs. Dursley war dünn und blond und besaß doppelt so viel Hals, wie notwendig gewesen wäre, was allerdings sehr nützlich war, denn so konnte sie den Hals über den Gartenzaum recken und zu den Nachbarn hinüberspähen.
Also auch sehr charmant.
Ja, genau, also auch wenig vorteilhaft beschrieben. Genau, was sind denn deine Assoziationen zu Petunia?
Assoziationen, Also ich sehe irgendwie mal sehr Verhärmtes, so voller Groll und irgendwie ganz im Kampf mit sich selber auch, das ist so meine Assoziation. Auch eine sehr schreckliche Beziehung zu Harry und ich habe immer gedacht, es wäre doch viel besser gewesen, das dann irgendwie abzulehnen, aber das war wahrscheinlich irgendwie in diesem Brief enthalten von Dumbledore, dass sie es nicht durften. Also weil ich habe immer nicht verstanden, wenn sie so gar keinen Bock auf dieses Kind hatten, dass sie nicht gesagt haben, nee, wir nehmen es halt nicht.
Und ich glaube, das ist schon auch einer der Kernkonflikte auch von ihr, diese Ambivalenzen. Einerseits hat sie Lily ja auch sehr geliebt, ne?
Ja,
und es gibt so eine Blutbande und, glaube ich, schon auch ein Verpflichtungsgefühl. Und andererseits verhält sie sich ja immer wieder auch richtig scheiße gegenüber Harry und lädt damit ja auch eine Schuld auf sich, die sie dann wieder überkompensiert sozusagen, indem sie das quasi in ihr Weltbild integriert, ne?
Also da, er ist eben so, er verdient das, so behandelt
genau.
zu werden, er ist eben schlecht und
ja.
da darf man so schrecklich zu ihm sein, muss man vielleicht sogar.
Genau, und auch so diesen Wert, alles muss normal und ordentlich sein und die Zauberer, die fallen da ja so ein bisschen raus und deswegen ist es okay, das so abzuwerten und ja. Harry damit auch abzuwerten. Und auch diese emotionale Kälte, die sie gegenüber Harry hat, ist ja vielleicht auch ein Schutz. Vielleicht auch vor der Traurigkeit, die sie da hat, weil Lily eben so jung gestorben ist. Und vielleicht aber auch einen Schutz vor den eigenen Schuldgefühlen eben, ne? Dass sie das so als Ich-Synton erlebt. Magst du kurz Ich-Synton erklären?
In der Psychologie spricht man von Ich-Synton und Ich-Dyston. Und das bedeutet, ob man zum Beispiel eine Eigenschaft oder ein Symptom als Teil der eigenen Identität wahrnimmt, also zum Beispiel Ich-Synton, ich denke, so bin ich eben, eher kühl oder ich bin halt so, dass ich möchte, dass alles gerade ist oder dass ich sage, ich habe ganz schön Probleme damit, irgendwie auch mal Unsicherheit auszuhalten oder irgendwie Unordnung auszuhalten, das nervt mich ganz schön und ich wünsche, das würde mal weggehen, dann wäre das eher Ich-Dyston, also ich merke, ich habe diese Eigenschaft, aber das bin nicht ich.
Und das ist zum Beispiel oft so bei psychischen Störungen wie Depression oder Angststörung oder auch Zwangsstörung so, dass es als Ich-Dyston auch
genau.
wahrgenommen wird, weil es ein Leid verursacht, während bei Persönlichkeitsstörungen es oft Ich-Synton ist.
Genau, die können trotzdem Leid verursachen, dann meistens eher so in Form von, man kommt halt nicht mehr gut mit der Welt zurecht, mit der Mitwelt, mit den anderen Menschen um einen herum. Auch so bei schizophrenen Erkrankungen ist das ja auch viel, dass man das als Ich-Synton erlebt. So, ich habe diese zum Beispiel diese Wahnvorstellung und denke wirklich, das ist so und ich habe diese Halluzinationen und die gehören zu mir. Aber das fördert natürlich ganz viele Probleme im Kontakt mit der Außenwelt. Und auch bei Persönlichkeitsstörungen ist das ja auch häufig Ich-Synton.
Und das ist eine sehr elegante Überleitung dafür, dass ich zu dem Thema, was denkst du, wie es bei ihr so ist?
Wie es bei ihr so ist.
mit der psychischen, was würdest du ihr als Grundthemen oder vielleicht auch als, mit psychischen Erkrankungen wollen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber welche Neigung zu welcher psychischen Störung würdest du ihr zuordnen?
Oh, das finde ich gar nicht so leicht, muss ich gestehen.
Weil du hast ja schon gesagt, dass es wenig Ich-Dystone Probleme gibt bei ihr.
Ja.
Ne? Das meiste nimmt sie als Ich-Synton wahr.
Also ich finde, sie wirkt so, als hätte sie wirklich sehr viele Probleme mit Introjektion, also mit so einem in sich hineinblicken und sich, also auch mit dem Thema Selbstreflexion, also so Reflexionsfähigkeit scheint jetzt nicht so ein Skill zu sein, was sie sehr vertritt. Und ich finde sie auch, sie wirkt immer wieder sehr emotionsvermeidend und immer so sehr dann so in der entweder Überkompensation oder dann so im Kampf im Außen, aber irgendwie nicht so richtig im Kontakt mit dem, was sie eigentlich da fühlt.
Was fühlt sie denn? Was würdest du dann sagen? Was ist denn da drunter?
Schwierig. Also sie agiert das ja sehr viel aus in Gereiztheit, also in so Ärger, Wut. Das ist ja so das, was man recht gut mitbekommt bei ihr. Sie wirkt auch sehr ängstlich, finde ich.
Ich möchte da aber nochmal einwerfen, dass ich glaube, man darf das nicht konfundieren. Vernon ist sehr ärgerlich. Ich finde schon, also sie ist schon auch passiv-aggressiv, aber der Ärger, würde ich sagen, geht schon sehr viel von Vernon aus. Und ich finde, sie ist ja eher die das so bestätigt, eher so die Mitläuferin und die sagt, ja, so ist das genau, wenn der Vernon das sagt und auch ein bisschen unterwürfig da. Weil ich finde, so richtig krass ärgerlich ist sie nicht so sehr, wie es Vernon ist zum Beispiel jetzt. Ne? Eher verbittert als oder verhärmt, wie du gesagt hast, ne?
Ich finde, die beiden sind so ein gutes Beispiel für so unterschiedliche Arten von Wut. Ich finde, sie ist halt so ein Mensch, der eher so in die kalte Wut geht und eher so in diese heiße Wut. So dieses Explosive, dieses nach außen hin. wirklich auch verbal oder auch sogar körperlich, ich weiß jetzt nicht, aber das mit der Pfanne war, glaube ich, sie, die sie geschwungen hat in seine Richtung, was ich auch schon irgendwie ziemlich krasse Form von Aggression finde. Und sie ist halt eher so, dass sie dann so kalt ist und so verletzend.
Ja, das stimmt. Aber sie ist ja auch so, die ne, alles immer sauber macht und so viel so um Scheinwaren. Ne? Also ich glaube, nach außen hin wirkt sie nicht so aggressiv.
Nee, das ist ja meistens bei so kalter Wut. Die können manchmal merken ja Menschen mit kalter Wut das selber gar nicht so. Die sagen so, ich bin doch gar nicht
wütend. Ja, das würde man denkt auch so, sagen.
Nee, wahrscheinlich. Und als Gegenüber merkt man so, ja, aber warum werde ich denn gerade immer wütender und fühle mich total herausgefordert und ja. Jetzt, wo du das so gesagt hast, habe ich gedacht, es geht vielleicht in Richtung zwanghaft.
Ja, hätte ich nämlich auch gedacht. Das wäre auch meine...
Hätte man auch wirklich schneller drauf kommen können. Wenn ich jetzt so mit dem Putzen, klar, sie ist ja ständig am Putzen. Sie versucht ständig Kontrolle zu haben, Kontrolle über Ordnung, aber eben auch Kontrolle über die Meinung anderer, Kontrolle über die Blicke anderer und gleichzeitig auch Kontrolle durch die Blicke auf andere. Also dieses Überwachen und schauen, was denken denn die anderen, was machen denn die anderen. Und wenn wir dann so über zwanghafte Symptome sprechen, dann wäre jetzt natürlich die Überlegung, geht es eher in Richtung einer Zwangsstörung oder in Richtung vielleicht auch einer Akzentuierung oder so Aspekte von einer zwanghaften Persönlichkeit. Genau, das müsste man sich jetzt noch weiter anschauen.
Und das kann ich mir gerne anschauen. Ich habe nämlich hier vor mir liegen das ICD-10, also das Manual zur Klassifikation psychischer Störungen. Da können wir nochmal das aufgreifen, was du vorhin erklärt hast mit dem Ich-Synton und Ich-Dyston, ne? Und eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung ist ja per se eher Ich-Synton. Und ich sag dir mal kurz, was so die Kernkriterien sind, nämlich ständige Beschäftigung mit Details und Ordnung. Ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen und lese es nicht alles vor. Perfektionismus, übermäßige Gewissenhaftigkeit, unverhältnismäßige Leistungsbezogenheit.
Mir fällt gerade auf, das hatten wir ja auch schon bei Hermine.
Genau, aber bei Hermine war es auf jeden Fall nicht so. Und wenn man sich das jetzt für Petunia anschaut, dann finde ich es schon mehr passend, weil hier steht nämlich auch übertriebene Pedanterie und Befolgung sozialer Konventionen. Das ist ja quasi Petunia.
Ja.
Und Rigidität und Eigensinn. Ja, und ich finde, das ist ja wirklich, als wäre es ihr auf den Leib geschrieben.
Ja, bei Hermine war es ja eher so mit der krassen Gewissenhaftigkeit.
Genau.
Und so ein bisschen auch so sehr diese Fokussierung auf moralische Werte und Schwierigkeiten, da auch mal irgendwie eine gewisse Flexibilität reinzubringen. Aber so eins der Kernaspekte war da überhaupt nicht vertreten bei Hermine, was hier ja bei Petunia durchaus der Fall ist.
Wobei wir bei Petunia ja manches auch nicht so richtig wissen. Ne? So gut kennen wir die ja nicht. Also so, ob sie jetzt Listen macht über Dinge, das wissen wir ja zum Beispiel einfach nicht so richtig.
Kann ich mir aber sehr gut vorstellen,
dass sie
sehr genaue To-Do-Listen hat zu allen möglichen Dingen.
Ja. Und ich möchte noch mal ganz kurz die Zwangsstörung davon abgrenzen, weil die uns dann nicht weiter beschäftigen wird, weil die für Petunia, denke ich, nicht relevant ist. Weil eine Zwangsstörung im Gegensatz zur zwanghaften Persönlichkeitsstörung ist ja eine Störung, wo also entweder Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen auftreten. Ich denke, Zwangsgedanken können wir erstmal beiseite lassen, weil das betrifft ja auch wieder Petunia nicht so richtig. Hm. Und Zwangshandlungen sind eben Impulse, die die Person hat, zum Beispiel immer wieder was zu überprüfen oder eben auch sauber zu machen. Oder was zu ordnen, genau. Und das wird aber von den Personen selber auch als zu viel wahrgenommen. Und trotzdem können sie sich nicht dagegen wehren, das wieder und wieder zu machen. Zum Beispiel, dass sie halt ganz viel Zeit darauf verwenden, immer zu überprüfen, dass alle Elektrogeräte aus sind, bevor sie das Haus verlassen. Und sie wissen eigentlich, sie sind aus, müssen trotzdem nochmal zurück und das in einer bestimmten Abfolge zum Beispiel nochmal checken. Das wissen wir bei Petunia nicht. Es wird aber nicht im Detail beschrieben. Und deswegen würde ich mich dem auch nicht weiter zuwenden. Weil, wie du ja schon gesagt hast, ist das, was sie ja hat, eher was sie auch gut findet. Ne? So, das muss halt so sein. Das ist halt das Richtige. Das so zu machen,
ja, das immer sauber zu haben. Teil ihrer Identität.
Genau, ganz genau. Und ich hatte dich ja vorhin gefragt, da sind wir ein bisschen abgebogen jetzt, was du denkst, was da drunter liegt sozusagen, was sie damit überkompensiert oder kaschiert oder so.
Finde ich tatsächlich ein bisschen schwer da. Also ich meine, wir haben natürlich nicht so wahnsinnig viele Quellen dafür, wo man sich jetzt mit ihrem Innenleben ein bisschen tiefergehend auseinandersetzen könnte. Aber vielleicht liegt das ja auch an ihrer Figur und an ihren Kompensationsversuchen insgesamt. Also mir fällt es jetzt nicht so leicht, mich in sie reinzufühlen und zu verstehen, welches Gefühl da vielleicht irgendwie vermieden werden soll durch diese ganzen Kontrollversuche. Ich hatte erst kurz gedacht, eine Traurigkeit, aber irgendwie bin ich nicht so richtig überzeugt. Oder ein Gefühl von Schuld.
Ich habe dir vielleicht die Frage zu schwierig gestellt. Ich hätte jetzt eher ein bisschen allgemeiner das gefasst und gesagt, das ist halt eine große Verletzlichkeit und eine große Angst, auch den Selbstwert, sagen wir mal, vielen Minderwertigkeitsgefühle. gerade im Vergleich zu Lily.
Ach so, und, meinst du das?
Ja, genau, deswegen habe ich vielleicht die Frage nicht so gut gestellt, wenn du jetzt so lange nachdenken musstest. Und dass sie das eben nicht spüren möchte. Und das spürt sie ja auch tatsächlich ja in ihrem Alltag gar nicht, dass sie minderwertig sei. Sondern das wird ja komplett übertüncht mit dem, die anderen sind schlecht. Also die magische Welt.
Sie hat ja ihre ganze Welt sich danach aufgebaut, dass sie, also ihre Familie irgendwie auch erhaben ist über ganz vieles und das ganz richtig macht und dass sie da über solche Dinge wie ihren Selbstwert gar nicht mehr nachdenken muss, weil der ist ja total gesichert dadurch, dass sie so korrekt ist und alles so toll macht und so einen tollen, tollen Sohn hat, der beste Sohn ist der Welt.
Ja, da reden wir gleich nochmal drüber, aber genau, und auch ja in Abgrenzung zu diesen ganzen unordentlichen Zauberern.
Genau.
Zum Beispiel, ne?
Das sowieso.
Und das ist ja schon was, jetzt schlagen wir mal einen Bogen zu Vernon. Das ist ja schon auch was sie sehr mit ihm teilt, ne?
Ja.
Er hat ja auch so ein, man könnte sagen, ein fragiles Selbst, eine fragile Männlichkeit, könnte man bei ihm auch sagen, die er extrem überkompensiert. Wie würdest du denn Vernon beschreiben?
Als cholerisch, rechthaberisch, impulsiv, ungerecht, unreflektiert. Ja.
Ich sehe, du hast viele positive Wörter.
Ja, also ich habe kurz überlegt, ob mir irgendwas wenigstens Neutrales einfällt.
Spießig, intolerant.
Ja.
Autoritär.
Unlustig.
Ja, humorbefreiend. Ja.
Ja, also sehr viele Eigenschaften, die wirklich nicht sympathisch sind. Und ja, auch so sehr egozentrisch.
Sehr, ja. Also sie auch, also beide, ne? Hm. So selbstgerecht, egozentrisch.
Genau, das war das gerade, was ich gesucht habe. Sehr selbstgerecht. Ja. So gar nicht in der Lage, mal ein bisschen Perspektiven zu wechseln. Flexibel auch mal über Dinge nachzudenken. Sich auch mal, also null empathisch, habe ich das Gefühl. Und also so ganz viel dieses Klasse, wir sind gut, die anderen sind schlecht.
Ja.
Und so einfach ist die Welt. Ja. Schwarz-weiß.
Genau, und auch viel Abwertung anderer, um das eigene sichere Weltbild so aufrechtzuerhalten sozusagen, ne? Oder zu schützen.
Ja, auch so ein bisschen so wie bei dem, also natürlich ganz anderes Thema, aber bei in der Folge zu Rowlings Radikalisierung haben wir ja auch über so In-Group-Out-Group-Effekte gesprochen. Und das, finde ich, ist ja hier auch durchaus der Fall. So dieses, wir sind so die In-Group, die man hochheben muss, die alles richtig macht, die total toll ist, die genau richtige Identität hat und alle außerhalb sind erstmal irgendwie kritisch zu betrachten und im Zweifelsfall abzuwerten.
Ja, genau.
Und sich selber den eigenen Selbstwert zu stabilisieren, aber eben auch den Selbstwert als Gemeinschaft, als Familie.
Als Familie, genau. In dem Fall ist es ja wirklich eine sehr kleine In-Group sozusagen. Ja. Ne? Und da habe ich auch dran gedacht. Und dann finde ich bei Vernon, wenn man sich mehr damit beschäftigt, springt einem schon auch so dieses Thema Männlichkeit da an. Ne? Mhm. Also wie ich vorher gesagt habe, so fragile Männlichkeit. Weil das ist ja schon auch so, der ist ja ein richtiger Patriarch. Der hat ja total das Sagen bei denen zu Hause. Der ist der das Geld reinbringt. Mhm. Ne? Also Petunia ist ja auch nicht berufstätig. Also
ist schon Hausfrau, ne?
Genau, sondern ein sehr konservatives Familienbild. Er ist da dieser Geschäftsführer von dieser Bohrmaschinenfirma, was ja auch so ein bisschen archaisch ist, finde ich.
Das hat bestimmt auch seinen Grund, dass es eine Bohrmaschine
ist. Ja, ja. Und ich finde, generell trägt er sehr viel so dieses Männlichkeitsideal nicht nur vor sich her, sondern auch Dudley wird dem ja unterworfen sozusagen. Und er lobt ja an Dudley diese typisch männlichen Eigenschaften und sagt ja auch so Dinge wie, ja, so ein bisschen sich hauen, das gehört ja dazu. Und das ist, oder wenn er ein bisschen kräftig ist, so muss ein Mann sein und so, ne? Und da ist sehr viel auch Abwertung von so Verletzlichkeit und Gefühlsbetontheit und sowas.
Ja, und auch dieses Egozentrische wird ja auch total bestärkt. Also so, ich denke gerade an diese Szene von seinem Geburtstag, wo er irgendwie rumschreit, weil er irgendwie ein Geschenk weniger bekommt als im Jahr zuvor. Und ich glaube irgendwie, Vernon dann irgendwas sagt von wegen so, der Kleine weiß, was er will und lacht und so. Also wo man denkt so, das ist ja eigentlich total ekelhaftes Verhalten, was Dudley da zeigt. Und es wird halt auch noch belohnt.
Genau. Und das ist auch schon in der allerersten Szene im Buch, ne? Da wird ja beschrieben, dass Vernon das Haus verlässt, um zur Arbeit zu gehen und Petunia mit dem Säugling Dudley zu Hause bleibt und Dudley einen Wutanfall hat und irgendwie was rumschmeißt und Vernon kichernd rausgeht. Ne? Und da auch schon, also ist er halt mein Sohn, der Schlingel, der Rabauke, so sind halt die Jungs. Ne? Mhm. Das schon, von Anfang an wird das schon auch sehr mitvertreten. Und eine Abweichung von diesem männlichen Ideal löst auch immer eine Art von Wut aus. Ne? Oder auch eine Ohnmacht. Ne? Jetzt denke ich an den fünften Teil, wo Dudley von den Dementoren angegriffen wird und sich da ja auch schwach oder verletzlich präsentiert und das Vernon ja richtig ohnmächtig macht, sozusagen im Kontakt, ne? Genau, bevor wir uns quasi dem widmen, was aus Dudley wird mit diesen Eltern, würde ich mir noch mal kurz die Dynamik anschauen, nämlich dass Vernon, ja, habe ich ja gesagt, ne, der Patriarch ist, aber auch so der Aggressor und Petunia eben in dieser Dynamik, die ist, die so mitläuft und dass die sich damit gegenseitig sehr verstärken oder sich auch Legitimation geben.
Ja.
Also er gibt ihr Legitimation für ihre Dinge durch seine Wut, ne? Und sie gibt ihm Legitimation, indem sie ja auch unterwürfig ist und das alles mitmacht, was er macht.
Ja, ich meine, sie haben ja auch ähnliche Themen. Sie agieren das ganz unterschiedlich aus. Genau. Aber so das grundlegende Thema, Selbstwert stabilisieren, Kontrolle, ja. Haben sie ja relativ
über Abwertung
geteilt.
Anderer vor allem.
Genau. Ja,
und dann haben sie sowohl ein gemeinsames Feindbild, was ja sehr einen Zusammenhalt stärken kann, nämlich Harry und auch die Magie.
Ja.
Und damit irgendwie so eine Sündenbock-Situation. Und zweitens haben sie auch ein gemeinsames Überkompensieren durch Dudley, ihren Sohn. Ne?
Ja.
Und das schweißt die natürlich sehr zusammen, weil man außerhalb dessen von der Beziehung, finde ich, fast gar nichts erfährt. Also ob die sonst liebevoll sind, zärtlich oder so. Man kann es sich schlecht vorstellen, aber es kann natürlich sein. Man weiß halt nichts über die Beziehung, abseits von dem, wie sie ihre Kinder oder ihre Aufziehkind behandeln sozusagen. Ne?
Ja. Ja, das auch, also mit dem Sündenbock finde ich auch ganz passend in dem Kontext, weil also es ist ja häufig so eine Dynamik, wo dann einfach bereits bestehende Aggressionen einfach in eine Richtung geleitet werden, um sie einfach irgendwie katalysieren zu können. Und da trifft es ja dann einfach Harry und in vielen Fällen ja dann auch insgesamt die ganze magische Welt. Und das macht es so einfach, dann diese Wut einfach irgendwo hinzuleiten, statt sich wirklich damit auseinanderzusetzen, woher kommt denn vielleicht auch ein großes Maß an Unzufriedenheit, an Unsicherheit, massivste Unsicherheit offensichtlich. Und da müssen wir nicht drüber nachdenken, sondern wir können das einfach auslassen an Harry und seiner Bagage.
Und den anderen, ja, genau, diese Andersartigkeit. Ja. Und weil wir ja bei Petunia uns nochmal so das Thema zwanghafte Persönlichkeitsakzentuierung oder Neigung zur zwanghaften Persönlichkeitsstörung angeschaut haben, bei Vernon lacht einen ja so richtig an der Narzissmus sozusagen, ne?
Durchaus.
Was würdest du dazu denken?
Naja, dass da einige Kriterien, die beim Narzissmus
gegeben sind.
Gegeben sind, danke. Auf jeden Fall Vernon mitbringt.
Mhm.
Also dieses einerseits, also er hat ja, also gut, Grandiositätsdenken, das sagt er jetzt nicht so explizit, wir sind irgendwie der Oberknüller oder
na,
so, aber es schwingt halt die ganze Zeit mit.
Und er sagt das ja schon im Kontext seiner Arbeit, ne? Er ist so der Beste und er verdient das ja auch, da hier befördert zu werden. Und ja, so in der Art, also ich weiß nicht, ob er es so ganz konkret sagt, aber alle anderen sind halt Idioten, aber er ist halt super gut.
Genau. Und dann so diese klassische Strategie, die im Narzissmus dann immer vertreten ist, so dieses ich selber werde hochgehoben und die anderen werden abgewertet. Das ist ja auch so ein Mechanismus, den er sehr, sehr gerne nutzt.
Mhm.
Und was für andere Kriterien sind da noch dabei?
Genau, da vielleicht nochmal der Hinweis im ICD-10, was ja hier geläufig ist, um psychische Störungen zu klassifizieren, ist der Narzissmus ja nicht explizit definiert sozusagen. Der fällt unter andere Persönlichkeitsstörungen,
genau.
Während zum Beispiel die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, über die wir uns vorhin unterhalten haben, eine eigene Kategorie hat. Und deswegen orientieren wir uns hier ein bisschen nach dem DSM-5. Das ist ein anderes Manual, was vor allem in den USA relativ viel verwendet wird, in Deutschland aber in unserer klinischen Praxis relativ wenig Verwendung findet, aber trotzdem eben anerkannt ist, weil es auch auf wissenschaftlichen Kriterien basiert. Genau, das ein kurzer Schwenk. Und da stehen zum Beispiel Kriterien wie ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, das hat er auf jeden Fall.
Ja.
Dann stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolgs. Das finde ich ein bisschen schon auch, weil dieses Aufsteigen in seiner Firma ist ja schon auch ein großes Thema. Das ist ja im Teil 2 schon,
ja,
auch, wo er seinen Chef da einlädt und das so wichtig ist, dass er sich da gut darstellt vor dem und sowas, ne? Dass er glaubt, er ist besonders, das ist auf jeden Fall auch so. Verlangt nach übermäßiger Bewunderung. Das finde ich auch, das dient Petunia ja auch ein bisschen und sagt immer, wie toll er ist und wie stark und was für ein toller Hecht.
Und das wird ja auch weitergegeben und dann ganz explizit auch ausgelebt über Dudley.
Ja.
Also die werten sich ja, indem sie ihren Sohn die ganze Zeit aufwerten, auch die ganze Zeit mit auf. Weil
genau.
Sie haben ihn ja produziert.
Ja, so könnte man das sagen. Genau. Legt ein Anspruchsdenken an den Tag, das finde ich
auf
jeden Fall. Ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, das sehen wir vor allem an Harry.
Ja.
Ich nehme mal an, dass der mit seinen Mitarbeitenden jetzt auch nicht wahnsinnig freundlich und liebevoll umgeht.
Nee, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, was das für eine Art von Chef ist. Richtig cholerischer,
ja,
dominanter,
ja,
direktiver Chef, der einem wahrscheinlich irgendwie, wenn man irgendwie einen Erfolg hat, das dann wegnimmt und wenn du irgendwie, wenn er einen Fehler macht, dir was in die Schuhe schiebt oder so, stelle ich mir das vor.
Genau, und dann steht hier noch häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn. Er denkt ja schon, dass er hat das Beste und andere wären neidisch auf ihn und ist arrogant oder überheblich. Das ist ja auf jeden Fall auch der Fall. Das heißt, wenn man sich nach dem DSM-5 orientiert, von den Sachen, die ich vorgelesen habe, müssen mindestens 5 erfüllt sein. Denke ich, erfüllt er tatsächlich 5 und man könnte ihm das zumindest in einer Akzentuierung wahrscheinlich vergeben. Wobei wir jetzt nicht nochmal auf das vollumfängliche Thema Persönlichkeitsstörungen und wie die zu diagnostizieren sind, eingehen wollen. Genau. Aber ich denke,
an anderer Stelle.
Ja, ich denke, es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, dass das eine Möglichkeit ist, dass man ihm da einen Narzissmus unterjubeln kann.
Ja, ja.
Genau. Und eigentlich wollte ich aber mit dir sprechen noch über, was machen wir jetzt auch? Über Dudley und wie das für den ist, mit solchen Eltern aufzuwachsen.
Ja.
Wie würdest du denn Dudley beschreiben?
Ja, der hat ja ziemlich viele Eigenschaften auch seiner Eltern übernommen. Vor allen Dingen, ich finde tatsächlich mehr, also kontroverse Meinung, mehr von seinem Vater als von seiner Mutter. Aber vielleicht können wir uns das ja gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Er ist ja selber auch sehr aggressiv, mhm, impulsiv, egozentrisch, abwertend.
Mhm, genau. Vor allem gegenüber Schwächeren, ne?
Ja.
Also gegenüber
und
Harry.
Und schleimerisch nach oben und tretend,
ja,
nach unten.
Ja, schleimerisch nach oben sehen wir ja aber nur im Kontext seiner Eltern, weil wir den ja nicht in anderen Kontexten mitbekommen.
Ja.
Aber er ist auf jeden Fall auch sehr selbstbezogen, sehr fordernd. Sieht man ja auch, ne, beim ersten Teil, was du schon erwähnt hast mit den,
ja,
Geschenken.
Ja, ganz hohe Anspruchhaltung.
Und extrem verwöhnt im Sinne von,
stimmt,
überbehütet, im Sinne von keine Grenzen und auch im Sinne von keine Frustrationstoleranz.
Wollte ich gerade,
ne,
sagen, ja. Man musste ja überhaupt nicht, also musste er nicht, er konnte es nicht lernen. Das,
ja,
ist ja eine super wichtige Eigenschaft als Mensch, Frustration auszuhalten, Unsicherheiten auszuhalten und was manche Menschen dann meinen, dass ihren Kindern etwas Gutes zu tun, indem man alles Schlechte und Schwierige von ihnen fernhält, da entzieht man ihnen eigentlich dann die Möglichkeit, einen ganz, ganz wichtigen, grundlegenden Skill zu lernen, den man im Laufe des Lebens immer und immer wieder braucht und der die Basis von ganz viel Leid sein kann, wenn man es nicht aushält, dass man auch mal frustriert wird und dass man auch mal Unsicherheiten aushalten muss, weil das, naja, das Leben ist nun mal so, dass wir immer wieder auch mit schwierigen Aspekten konfrontiert werden und auch mit Frustrationen immer wieder konfrontiert werden und auch mit Ungerechtigkeiten konfrontiert werden. Und wenn man das so gar nicht aushalten kann, dann kommt man sehr schwer nur im Leben zurecht.
Genau, und ich glaube, bei ihm ist auch ganz doll, dass er ja dieses, ne, bei seinen Eltern ist er der Prinz, der kann nichts falsch machen, ist alles immer super. Und dann die Konfrontation mit der Realität, wo ja auch mal Menschen ihn doof finden oder, ne, wo er,
ja,
halt nicht der allerbeste, tollste und schönste ist. Und das ist so ein krasser Identitätskonflikt, der ist auch wirklich schwer auszuhalten, ne? Und das macht er dann, ne? Hat er durchs Modell gelernt, dass wie er das überkompensiert, ist eben wieder durch
Abwertung
anderer, durch Tyrannei, durch Aggressivität. Und das ist ja auch nachvollziehbar, dass diese Diskrepanz zwischen dem, wie er es als Kind gelernt hat, wie er ist, und der Realität schmerzt.
Ja.
Sehr
und
schmerzt.
Auch total verwirrt wahrscheinlich.
Ja, genau.
So, hä, warum komme ich jetzt nicht genauso toll an und kriege Bestärkung dafür, wofür ich immer Bestärkung,
genau,
bekommen habe, sondern jetzt finden mich Menschen scheiße dafür,
ja,
dass ich irgendwie super viel Raum einnehme, total aggressiv bin. Das war doch sonst etwas, wofür ich eigentlich eher belohnt wurde.
Ja, super viel Raum im wörtlichen Sinne, ne? Der wird ja,
ja
auch geschrieben, als
ja, das
dass seine Arschbacken über den Stuhl hängen oder sowas.
Ja, auch sehr nett.
Ja, das ist wirklich ganz schön garstig, ja. Und ich möchte aber nochmal auf einen Punkt eingehen, dass nämlich Dudley im Vergleich zu seinen Eltern als einziger Dursley im Verlauf der Geschichte eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht.
Ja.
Du nickst, woran würdest du das festmachen?
Na, ich dachte gerade an den Kontakt mit den Dementoren,
mhm,
aber da ist es ja jetzt noch nicht so, dass man da so viel bemerkt, dass da was passiert, aber das ist ja etwas, wo man so sich vorstellen könnte, dass an dem Punkt vielleicht eine gewisse, dann doch ein bisschen Selbstreflexion angestoßen wurde und dann ja im 7. Teil war das, glaube ich, wo er dann eben sagte, irgendwie so, Harry, steig jetzt ein, oder als die flüchten wollen, als Voldemort dann alles übernommen hat und sie sich in Sicherheit bringen wollen und Harry dann natürlich nicht mitkommen möchte und er dann so richtig irritiert ist und ja, und auch erstmal so innehält und meint, aber du sollst auch mitkommen, also so erstmal so wirklich andere Emotionen zeigt als Frustration und Ärger.
Das ist vollkommen richtig, dass das mit dem Dementorenangriff, dass das die initiale Zündung sozusagen für einen Veränderungsprozess ist, weil er da eben so eine Ohnmacht und Angst erlebt, die ja auch, also die ihn wirklich aufweckt, fast schon. Und dass er im 6. Teil auch schon anfängt, sich Harry gegenüber respektvoll zu verhalten, was ja vorher nie der Fall war. Und da wirklich auch man merkt, dass da irgendwie ein junger Mann heranwächst. Und später wird übrigens auch gesagt, dass die Kontakt haben. Also nach Ende der Bücher sozusagen, ne? Dudley bekommt anscheinend auch Kinder, 2, glaube ich, und dass die auch Kontakt haben über ihre Kinder. Und das kann man sich dann auch voll gut vorstellen, dass der dann rauswächst aus diesen familiären Strukturen und dann auch, wenn der diesen Selbstreflexionsprozess anregt, dass da auch noch was Gutes bei rumkommt, sozusagen.
Ja, er hat natürlich jetzt absolut nicht die beste Ausgangsposition da bekommen, aber wenn man dann eben sich auch andere Referenzwerte ins Leben holt, andere Werte und Normen auch vorgelebt bekommt und da dann eben auch merkt, okay, es geht auch anders, dann ist natürlich da auch nochmal ein bisschen mehr möglich, was Weiterentwicklung angeht.
Mhm.
Sich dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr in Frage stellt und auch mit dieser Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild vielleicht auch, also wir können ja da irgendwie in den Kampf gehen und sagen, das steht mir zu und ich kann versuchen, das alles aufrechtzuerhalten und dafür zu kämpfen, dass das irgendwie wieder sich annähert, obwohl ich das natürlich nur sehr gering, also sehr wenig unter Kontrolle habe. Oder ich kann diese Diskrepanz eben auch wirklich mal spüren und reflektieren und überlegen, so ist das denn überhaupt angemessen, was ich da erwarte von meiner Umwelt? Ist das überhaupt irgendwie die Art und Weise, wie ich mein Leben leben möchte? Sind das Verhaltensweisen, die ich irgendwie an mir schätze? Oder habe ich vielleicht auch selber den Wunsch, mich da auch weiterzuentwickeln? Also es kann ja auch Ausgangspunkt für ganz viel Gutes sein, wenn man sich eben darauf einlässt, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Mhm. Und nicht nur eben rein reflexiv, kognitiv, sondern eben auch vielleicht mal emotional. Also was hat denn das eigentlich mit mir gemacht und wie geht's mir jetzt damit?
Mhm. Und ich denke, der Zug ist bei Vernon und Petunia gefühlt ein bisschen abgefahren.
Wirkt so, ja.
Wirkt ein bisschen, die sind sehr in dieser Verbitterung auch schon drin. Und bei Dudley, aufgrund seiner jungen Jahre, ist vielleicht die Prognose nicht ganz so ungünstig. Dudleys krasse Verwöhnung ist ja eine Art und Weise auch eine Kindeswohlgefährdung fast schon. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite
von Missbrauch, ja.
Genau, den Harry, der auch da könnte man ja denken, ne, J.K. Rowling hat vielleicht auch mit Bedacht diesen krassen Kontrast gewählt, um zu zeigen, dass beide Wege auf verschiedene Arten und Weisen sehr schädlich sind.
Ja, es gibt ja auf beiden Seiten auch eine Art von, also sie werden irgendwie auch vernachlässigt. Also das beim Harry ist das ja sehr offensichtlich, dass ihm jede Form von Zuneigung versagt wird, jede Form von Bestätigung, von Wärme.
Und auch von basalen körperlichen Bedürfnissen wird ihm ja vernachlässigt. Ja. Essen wird ihm ja verwehrt. Er kriegt ja auch nur Reste irgendwie dazu geschustert. Zum Teil ja auch fast gar nichts, dann, wenn er da eingesperrt ist.
Ja.
Er kriegt kein ordentliches Zimmer.
Ja, und er ist auch einfach, und es auch die eigene körperliche Sicherheit ist auch nicht immer gegeben.
Du weißt, die schlagen ihn.
Ja.
Ja. Ja. Das ist sehr euphemistisch gesagt. Ja. Aber ja, genau, körperlich missbräuchlich.
Und bei Dudley ist es eben, dass eine angemessene, entwicklungsfördernde Umgebung nicht gegeben ist und dass es vernachlässigt wird, ihn in seiner Persönlichkeit auch zu unterstützen und ihm Kompetenzen mitzugeben, die er brauchen wird im Laufe seines Lebens.
Genau.
Das ist ja schon auch vernachlässigend.
Das stimmt. Er soll Minimi von Vernon werden.
Genau.
Sozusagen. Und Petunia.
Ihm wird ja auch eigentlich gar nicht so der Raum gegeben, irgendwie eine eigene Identität zu entwickeln. Die sind ja super beeinflussend. Also das ist ja nicht irgendwie, wir begleiten hier ein Kind und das darf sich auch gewisserweise von uns irgendwie auch abnabeln und auch eigene Ideen entwickeln, sondern das ist ja alles sehr, so ist die Welt und das wird genau so weitergegeben.
Das stimmt, wobei man sieht ja nirgendwo, dass er versucht, da auszubrechen. Ne? Auch im Teil 6 oder im Teil 7, wo er so Harry gegenüber so respektvoll und freundlich ist, da bricht Petunia in Tränen aus und sagt, wie toll er jetzt ist und dass er ja so lieb ist und sowas. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass sie ihn einfach zu bedingungslos unterstützen in allem, was er tut, selbst wenn er da abweicht von dem, was sie als Norm ja haben, dass man als Mann hart und bla 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 und Harry abwerten soll und sowas. Das macht er ja und trotzdem wird er ja gehypt. Ich glaube, das ist eher dieses übertriebene Verwöhnen, alles toll finden, was ja problematisch
auch,
ist.
Ja, was ja auch gerade so, denke ich, gerade in so pubertären Zeiten super kritisch ist, wenn man bedenkt, egal was ich mache, ich werde dafür immer irgendwie gelobt und gehypt. Da ist ja keinerlei Art von Abnabelung und Rebellion möglich, was ja auch wichtig ist in dieser Phase. Weil es ist ja alles okay, ist ja alles super. Das ist ja furchtbar.
Und ich glaube auch, er spürt ja schon auch einen gewissen Druck, dass seine Eltern ja sehr viel Fokus haben auf ihm und dass das ja sehr die eint, und deren eigenen Selbstwert aufgewertet wird dadurch, dass sie Dudley so verwöhnen und bewundern und alles immer toll ist. Und das ist ja schon auch eine Gefahr, wenn Dudley sich von seinen Eltern abwendet, dass deren System ja mit kollabiert, ne?
Ja.
Und ich denke, das nimmt er sicherlich irgendwo auch wahr, weil er ja in der Pubertät ja unangemessen zu Hause auch noch irgendwie das Daddy-Baby, ich weiß nicht, irgendwas sagen sie.
Daddy-Schatz.
Ja, genau. Das Daddy-Schätzchen ist und in seinem Freundeskreis ja schon der übelst coole Macker und das zu Hause ja aber über sich ergehen lässt, ne, das sogar ja genießt, da dieses Söhnchen zu sein. Und da merkt man ja schon, dass er sich das auch selber nicht erlaubt, da rauszutreten und mal in die Rebellion zu seinen Eltern zu treten, weil das so fundamental wichtig für dieses Familienkonstrukt ist, dass er der Allerbeste ist irgendwie, dass seine Eltern immer alles an ihm ganz super toll finden, so, ne?
Ja, dass er das ganze System total stabilisiert und wahrscheinlich da auch sehr viel mindestens diffusen Druck wahrnimmt, da auch irgendwie in diesem System zu funktionieren.
Genau.
Eigentlich auch richtig schlimm.
Ja, schon auch viel Verantwortung, die er da hat, ne? Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, nun sind wir ja beide weder systemische Therapeutinnen noch Familientherapeutinnen. Hm. Was so dein Impuls wäre, mit diesen Leuten zu machen, wenn die, mit diesen Leuten, wenn die in Therapie zu dir kämen?
Also ich sehe es halt gar nicht, dass Vernon oder Petunia in Therapie kommen. Höchstens, vielleicht das höchste der Gefühle wäre irgendwie, die sind alle so ungerecht und gemein zu mir und das belastet mich.
Also ich glaube ja, wenn der Dudley auszieht, könnte Petunia schon in Therapie kommen. Weil ich glaube, da ist eine große Leere. Dann bricht
erstmal alles zusammen.
Genau. Und dann würde vielleicht
Depression
auch...
Depression oder so.
Und vielleicht würde sie schon auch so in diesen zwanghaften Verhaltensweisen extrem ausarten. Es würde sich dann wirklich in eine Zwangsstörung entwickeln, dass sie viele Stunden am Tag mit solchen Dingen verbringt und das auch nicht mehr als angenehm erlebt. Das könnte schon ein Grund sein, dass die Petunia zu uns kommt.
Ja.
Aber ich stimme dir zu, bei Vernon müsste eher, das wäre eher ein externer Grund, dass das, oder sagen wir mal, Petunia kommt in Therapie, stellt dann irgendwann fest, Vernon ist voll scheiße und trennt sich von dem, dann könnte er auch in Therapie kommen.
Ja, aber dann wahrscheinlich mit, meine Ex-Frau ist so schrecklich und hat mich so fertig gemacht. Die ganze Welt ist gegen mich, bauen sie mich mal wieder auf.
Genau.
Zu meiner eigentlichen Grandiosität.
Ja.
Gut, stimmt schon. Wenn Dudley dann weg wäre und da ist dann einfach so ganz offenbar dieses Stabilisierende nicht mehr vorhanden, dass da dann schon noch einiges zusammenbrechen könnte und auch die Dynamik zwischen Vernon und Petunia sich dann nochmal ändert und vielleicht auch nicht in die beste Richtung. Das kann auf jeden Fall sein. Und bei Dudley könnte ich mir schon vorstellen, wenn er jetzt diesen Weg dann weitergegangen ist, so von irgendwie diesem, ich wurde durch die Dementoren mit irgendwie meinen tiefsten, dunkelsten Gedanken konfrontiert mit den Ängsten, die ich so habe und schiebe es eben nicht einfach weg oder gehe ganz dysfunktional damit um, sondern setze mich damit wirklich auseinander und hinterfrage mich und versuche mich zu verändern, dann wäre das ja durchaus auch ein guter Kontext dafür. Ich meine, gut, ist die Frage, bringt er eine psychische Störung mit? Weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man dann auch eine Psychotherapie macht. Er kann sich ja einen Coach holen.
Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine psychische Störung entwickelt. Allein aus dieser Diskrepanz zwischen, also sagen wir mal, der erlebt jetzt wirklich mal, dass die Umwelt ihn scheiße findet, aus irgendwelchen Gründen, oder dass er nicht der Beste ist. Sagen wir mal, er geht von zu Hause weg und geht irgendwie an College oder sowas und stellt dann fest, okay, er ist weder besonders schlau noch besonders beliebt. Das könnte bei ihm schon zu einer gravierenden psychischen Störung führen, glaube ich, weil das ja dann so ein Riss in seiner Realitätswahrnehmung irgendwie ist, in seiner Selbstwahrnehmung, könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch so eine narzisstisch gekränkte Depressivität daraus resultiert.
Könnte auf jeden Fall sein, ja.
Also sehe ich jetzt als nicht so super unwahrscheinlich, weil der eben ja wenig gewappnet ist, mit den Realitäten des Lebens umzugehen.
Ja, da fehlen ja ganz viele Ressourcen, die man da bräuchte oder Resilienzfaktoren, Widerstandsfähigkeiten, die man braucht, um mit solchen Situationen dann eben auch klarzukommen. Ich glaube, Dudley hätte da viele Möglichkeiten, wenn der wirklich irgendwie motiviert ist und da merkt, da ist irgendwie, es ist notwendig, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, könnte da noch ganz viel passieren.
Mhm. Also und dann denke ich, auch, dass bei den anderen beiden wahrscheinlich, ich stelle mir vor, dass es eine sehr zähe Therapie ist, weil man ja immer wieder an dem arbeiten müsste, was da so an oben drüber ist sozusagen, ne? Also an diesem ganzen aggressiven Abgewehrte und also bei Vernon müsste man ja auch ganz klar so Aggressionsbewältigungstraining machen, Impulsivitätskontrolle und sowas. Und dass es sehr schwierig ist, auf die zugrunde liegenden Themen überhaupt erstmal zu kommen, dass es schwierig ist, dann daran zu arbeiten, weil das ja, das beschützen die ja, indem sie eben überkompensieren. Und dass das aber eigentlich das ist, was heilend wäre oder hilfreich wäre, ne? Was irgendwie überhaupt Nutzen hätte.
Also, dass du die Vermutung hättest, dass sie da sehr, sehr in die Abwehr gehen und das dann ja wahrscheinlich auch zu sehr viel Ängsten oder auch Aggressionen führen würde, sich dem Ganzen dann zu nähern.
Ja, und das ist so ein Thema, was, weiß nicht, was, ob dich das auch manchmal beschäftigt hat als Therapeutin, ein bisschen weg von Harry Potter, aber das Thema, dass manchmal Menschen gerade älteren Jahrgangs kommen und die Einsicht dessen, wie problematisch man selber vielleicht auch ist und wie viel Schuld man auch damit bei anderen auf sich geladen hat, dass die Kosten dessen einfach so hoch sind, dass das so schwierig ist, das anzuerkennen, weil ich vielleicht schon Jahrzehnte das so gemacht habe, dass man sich als Therapeutin auch wirklich diese Frage stellen muss, sind da Kosten und Nutzen miteinander in Relation, ne?
Ja.
Weil das ja auch oft, gerade wenn das Eltern sind, das Thema, okay, irgendwie will mein Kind mit mir aus rätselhaften Gründen wenig Kontakt haben oder sowas, ne? Oder wendet sich von mir ab. Will ich wirklich da hinschauen, warum das so ist, auch wenn das Kind dann trotzdem vielleicht mit mir keinen Kontakt möchte? Weil das tut dann natürlich sehr, sehr, sehr dolle weh, anzuerkennen, dass ich da auch mit Schuld dran habe, wenn ich das vorher, so wie die beiden, ja, sehr schön von mir abgewehrt habe, ne?
Ja. Dass es dann auch wirklich so ein Abwägungsprozess ist, zu sagen, okay, was könnte ich gewinnen dadurch, dass ich mich damit auseinandersetze, was natürlich auch nicht klar ist, dass es so kommen wird. So, was ja. für Chancen erarbeite ich mir damit? Vielleicht welche Flexibilität erarbeite ich mir damit? Aber was riskiere ich eben auch? Und was kann ich dann so nicht mehr stehen lassen? Und was kann das dann vielleicht auch an Unsicherheiten und unangenehmen Gefühlen, Traurigkeit, auch vielleicht starken Reue- und Schamgefühlen auch auslösen? Ja, das hatte ich auch schon immer mal mit. Natürlich bei noch älteren Personen vermehrt, aber auch selbst bei Menschen, die jetzt nicht super alt waren, auch schon so 40, 50 oder so, wo man einfach, wenn man zurückschaut auf sein Leben und merkt so, es muss gar nicht sein, so ich habe so viel Schuld auf mich geladen, das Thema gibt's auf jeden Fall, aber auch so dieses, ich habe so viel verpasst, weil ich mich vielleicht auch viel weggeduckt habe. Also es geht ja auch in die Richtung so, ich habe zu viel zugelassen, ich habe nicht zu viel eingegriffen und war irgendwie zu übergriffig, sondern ich habe auch einfach zu viel mit mir machen lassen. Das kann einen unglaublichen Schmerz auch auslösen und so ein Gefühl von, naja, wie gucke ich jetzt zurück auf mein Leben?
Ja.
Und wie sinnvoll und wie vergeudet fühlt sich das vielleicht auch an?
Und das ist eben manchmal dann auch so, dass es vielleicht sinnvoll sogar sein kann, so ein Konstrukt aufrechtzuerhalten, auch wenn das dysfunktional ist, um eben das Darunterliegende zu schützen.
Ja, aber häufig eben auch nicht, dass es schon auch so sein kann, dass es ein super herausfordernder Prozess ist, aber eben auch trotzdem nochmal ganz, naja, eine ganz große Veränderung auch nochmal reinbringen und auch viele Chancen schaffen kann, auch gerade in den Beziehungen, die man so führt.
Ja.
Und das heißt nicht, dass das immer klappen muss, aber dass natürlich auch nochmal ganz andere Art der Interaktion mit den eigenen Kindern, mit der Familie, in Freundschaften, also nochmal ganz anders möglich macht, sich ganz anders zu zeigen, sich authentischer zu fühlen, vielleicht sich auch wohler zu fühlen mit anderen Menschen. Also das bringt natürlich auch viele Chancen ab.
Das stimmt, aber ich glaube, ich mache das Thema deswegen auf, weil ich nochmal Verständnis dafür schaffen möchte, dass das einfach schwer sein kann, wenn man das jetzt so viele Jahrzehnte so gemacht hat und darunter vielleicht auch Beziehungen gelitten haben und man das aber so lange überkompensiert hat, dass man da hinschaut, was habe ich selber da gemacht? Das kann einfach so schmerzhaft sein, dass Menschen das halt nicht machen wollen. So.
Ja, was ja auch in Ordnung ist.
Was auch in Ordnung ist, genau, aber was halt eben so Systeme sehr aufrecht erhält.
Wo man ja auch sagen kann, also nach so einer, also nicht irgendwie einfach aus so einer unbewussten Entscheidung raus, nee, da möchte ich nicht dran, sondern also im Rahmen von der Psychotherapie würde man ja dann wirklich auch versuchen, da ehrlich drauf zu schauen und was sind so die Nebenwirkungen in Anführungsstrichen von der Psychotherapie, was können die so sein, was sind so Ziele, die man erreichen kann, aber was sind eben auch die Risiken, die das so mitbringt. Und wenn dann eben auch entschieden wird, ich möchte vielleicht schon gerne an mir arbeiten, aber ich möchte nicht alles irgendwie grundlegend in Frage stellen. Mhm. So kann man ja auch sagen, natürlich ist es so eigentlich der Fokus bei Therapie, dass man auch wirklich an diesen grundlegenden Strukturen noch arbeitet, aber man kann ja auch sagen, okay, wir versuchen wenigstens so an diese ganz krassen grundlegenden Sachen trauen wir uns jetzt aktuell, also traut sich die Person nicht wirklich dran, dann versuchen wir wenigstens innerhalb dieses bereits schon sehr verhärteten, schon auch dysfunktionalen Systems wenigstens ein bisschen was rauszuholen und ein bisschen Funktionalität wieder reinzubringen. Mhm.
Das wäre ja bei Vernon zum Beispiel Aggressionsbewältigung oder
genau.
sowas, ne?
Wir reden jetzt dann nicht über seine irgendwie in aller Tiefe und bearbeiten seine narzisstischen Anteile, sondern wir geben ihm Werkzeuge an die Hand, wie er seine Aggression funktionaler bewältigen kann und andere Menschen nicht mehr darunter leiden.
Mhm. Und auch so soziales Kompetenztraining kann man schön mit ihm machen, bestimmt. Aber ich glaube, das ist halt was, was mich als Therapeutin dann ein bisschen frustrieren würde. Oder weißt du, wo der halt als Patient einfach unangenehm bleibt und das würde man dann machen. Das wäre dann, glaube ich, schon okay. Aber ich glaube, ich hätte dann wenig positive Gefühle zu ihm, während wenn man jetzt wirklich an die zugrunde liegenden Unsicherheiten geht, dann baut man ja auch als Therapeutin besser Mitgefühl auf oder ne, mit den Anteilen kann man ja mitfühlen, während mit diesem abwertenden Ärger ist es halt sehr schwer mitzufühlen, weil er wahrscheinlich ja auch uns als Therapeutinnen abwerten würde.
Oh ja, das würde ich auch auf jeden Fall erwarten.
Genau, jetzt sind wir sehr ins Therapeutische gegangen und jetzt haben wir ganz wenig nur über Harry gesprochen, weil der war ja heute auch nicht so im Fokus, aber man könnte natürlich schon auch nochmal, und ich denke, dem widmen wir vielleicht nochmal eine ganz separate Folge, auch darüber sprechen, Harrys Missbrauchserfahrungen da in der Familie und seine Resilienzentwicklung, genau, da haben wir halt ja fast gar nicht drüber gesprochen.
Ja.
Ist dir das noch ein Anliegen, dazu was zu sagen?
Für mich ist es vollkommen ausreichend, wenn wir uns dem dann in einer anderen Folge nochmal ganz explizit widmen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen untergegangen, aber der Fokus war ja heute auch eher so die Dynamiken der Dursleys.
Genau.
Und er ist ja kein Dursley.
Das stimmt, aber andererseits ist er natürlich ein großer Bestandteil dessen, ne, was wir ja gesagt haben, weil der System ja auch immer wieder aufrechterhält, weil sie einen gemeinsamen Feind haben. Ne? Genau, aber wie es ihm damit geht, das schauen wir uns vielleicht nochmal separat an. Deswegen heute vielleicht zum Ende der Folge, wie ist dir denn gerade so zumute bezüglich der Dursleys? Was ist so dein Blick jetzt drauf?
Ich würde sagen, ich gucke ein klein bisschen milder auf sie. Also ich war jetzt nicht irgendwie voller Härte im Blick auf sie. Also ich finde sie schon wirklich, sie sollen ja auch wahnsinnig unsympathisch sein. Ich meine, das ist ja nichts, was nur in mir entsteht, sondern es ist ja explizit. Das sind ja Figuren, die auch sehr viel Unmut auf sich ziehen sollen. Aber also gerade so Petunia, finde ich, ist auch ein Charakter, der auch irgendwie Mitleid bei mir erzeugt.
Ja.
Also ich finde, sie geht ganz unangenehm mit ihren Unsicherheits- und Unterlegenheitsgefühlen um. Und gleichzeitig ist da halt so eine krasse Vulnerabilität, die so gar nicht geheilt wird. Sie hat offensichtlich auch nicht die Fähigkeiten, um irgendwie sich da besser zu helfen, sich da sich selbst zuzuwenden. Und das ist schon auch irgendwie traurig.
Ist auch traurig, dass sie da in Vernon ja einen Partner hat, der das von ihr fordert, so und ja, so weiter zu sein. Und dass sie da auch wenig Spielraum hat für Veränderungen, weil mit einem anderen Partner wäre das ja vielleicht schon auch nochmal anders gewesen.
Habe ich auch gerade gedacht, dass sie da vielleicht nochmal ganz anders hätte wachsen können und indem sie eben nicht so bestärkt worden wäre in diesen ganzen Annahmen und der sie da vielleicht einfach nochmal ein bisschen herausgefordert hätte oder einfach ihr auch neue irgendwie so auch zeigen könnte, man kann auch anders auf sich selber blicken oder ich gucke auch vielleicht ganz wohlwollend und liebevoll auf dich und dann kann ich vielleicht auch da nochmal ganz anders auf mich schauen.
Und vielleicht, ich gucke auch wohlwollend auf deine unsicheren Anteile, ne? Und das ist ja, glaube ich, das, was Vernon ja überhaupt gar nicht macht. Das ist ja einfach überhaupt nicht erlaubt da.
Ja.
Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, die Eltern von Petunia und Lily, die leben die noch?
Habe ich auch schon mal gefragt, keine Ahnung.
Weil die spielen ja auch gar keine Rolle, ne? Also,
schätzt man nicht.
Aber die so alt werden die ja nicht sein. Petunia ist ja da auch erst irgendwie als Harry klein. Die kriegen ja alle so wahnsinnig früh Kinder in dem
Aber da hätte sie doch auch Harry Kontakt zu denen gehabt.
Ja, stimmt. Weiß ich auch nicht so genau. Irgendwie sind die nicht vorhanden. Aber weil man fragt sich ja auch,
wie ist das entstanden so?
Ja, und wie ist das auch entstanden, dass Petunia gar keinen Kontakt zu ihren Eltern hat?
Sie hat sich ja nicht so wirklich gesehen gefühlt im Vergleich zu ihrer kleinen Schwester. Oder Schwester, wir wissen ja nicht, ob sie klein ist. Und dass sie sich dann vielleicht da irgendwie dann irgendwann von gelöst hat von dieser Beziehung und die dann auch beendet hat.
Aber du hast schon recht, sonst hätte Harry ja irgendwie mal Kontakt zu denen gesucht, oder?
Ja. Yeah.
Ein bisschen komisch, oder?
Hätte auch da leben können.
Aber ich meine, leben die Eltern von James noch?
Die müssen alle tot sein.
Ich meine, James und Lily sind doch super jung gestorben, Anfang 20. Das heißt, da waren die Eltern doch locker jetzt nicht
hornalt. Ja, die kriegen ja alle super früh Kinder.
Ja, genau. Das heißt,
deswegen
die Eltern
waren wahrscheinlich 40.
Ja, aber warum sind die alle tot?
Das ist eine sehr gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie alle tot sind.
Ja, nee, schon, davon geht man ja auch, sonst hätten sie ja irgendwie Kontakt.
Weil dieser Fidelius-Zauber, so hieß er doch, ne? Der hätte ja insgesamt, also man braucht ja nur das gemeinsame Blut. Und dann hätte er ja auch zu den Großeltern gehen können, die ihn dann nicht missbraucht hätten.
Ja, die müssen ja tot sein dann.
Ja.
Vielleicht sind James' Eltern so im Zuge des Zaubererkriegs gestorben. Aber Lilys Eltern, also Petunias Eltern, das ist mir wirklich ein bisschen rätselhaft.
Ja, ist ein bisschen seltsam. Das wird auch nie erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere.
Weil die müssen ja dann irgendwie 50 gewesen sein. Das sind wirklich auch keine alten Leute.
Nee, das kann man durchaus noch leben.
Da darf man schon noch leben,
ja, das
sagen
noch leben.
Wir jetzt.
Ja. Es wäre Harry ja zu gönnen gewesen, dass er da vielleicht auch noch eine andere Option gehabt hätte, aber wir werden es nicht erfahren.
Wir werden es nicht erfahren, genau. Also, du sagst, du bist heute am Ende der Folge ein bisschen milder gegenüber den Dursleys eigentlich.
Nee, nur Petunia. Ach, und so. Dudley.
Und
Vernon nicht.
Also Vernon 2 von 3.
Dauerhaft und gleichbleibend ekelig.
Ja, aber vielleicht auch, weil Vernon halt so ein klassisches Beispiel für so ein patriarchales Arschloch ist, ne?
Ja.
Und wir sind da beide ein bisschen weniger gnädig. Vielleicht auch zu Recht.
Durchaus.
Mit diesen stark männlichen...
Diese toxische Männlichkeit.
Genau. Die er da ja sehr verkörpert. Da sind wir vielleicht beide ein bisschen weniger gnädig mit.
Ein bisschen weniger Verständnis bringen
wir auf. Genau. Okay, aber das ist ja trotzdem erstmal eine gute Bilanz, wenn du bei 2 von 3 ein bisschen milder denen gesonnen bist oder zumindest ein bisschen besser vielleicht verstehst, warum die so agieren, wie sie agieren.
Wie war das denn bei dir, als du dich mit denen auseinandergesetzt hast?
Ja, ich würde sagen, bei Dudley hatte ich schon nochmal so einen Aha-Moment, dass der wirklich eine krasse Veränderung durchmacht. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist mir eigentlich, würde ich sagen, schon auch bewusst gewesen beim Lesen damals. Aber da sehe ich auf jeden Fall jetzt Potenzial. Und ansonsten geht es mir wie dir, dass ich Petunia gegenüber tatsächlich ein bisschen Mitleid empfinde. Aber tatsächlich auch mit Vernon, also mit diesem Konstrukt, wie die da leben, das tut mir schon auch ein bisschen leid, weil die eben so fern von ihren guten Gefühlen, sag ich mal, sind. Ne? Also, und ich denke, dass sich das tatsächlich sehr verschlechtert im Zuge dessen, dass Harry nicht mehr dient als Sündenbock und im Zuge dessen, dass Dudley ja irgendwann auch auszieht, kann ich mir vorstellen, dass es denen sehr viel schlechter geht und da gleichzeitig wenig Potenzial ist, das irgendwie zu ändern, zu verbessern. Und das tut mir in gewisser Hinsicht schon leid, wobei ich trotzdem relativ ungern Vernon als Patienten hätte, weil ich denke, dass das sehr viel Gezerre ist in der Therapie, sehr anstrengend, sehr viel Abwertung auch von ihm zu mir.
Sehr viel um Macht ginge.
Genau. Und auch sehr viel, weiß nicht, so Sprüche wie, haben Sie nicht noch einen älteren Kollegen? Kann ich Ihr Chef mich behandeln oder sowas in der Art? Ne, solche Sprüche in der Art vielleicht auch kommen würden.
Ja, das kann sehr gut sein.
Genau.
Oder auch ein bisschen subtilere Abwertung, wie sie als junge Dame kennen das natürlich nicht.
Ja, ja.
So ein bisschen juvial, das sehe ich da auch schon.
Ja, das stimmt, so ein bisschen herablassend, mehr als so offen.
Aber so, dass man, aber wenn man das dann benennt, dann so, was, das war doch nur nett gemeint.
Ja, okay, aber ich denke, damit packen wir es für heute zusammen.
Schließen wir für heute ab.
Schließen, damit rollen wir das Bind.
Binden wir ab, keine Ahnung.
Genau, damit beenden wir für heute, würde ich sagen, die Folge. Ist jetzt einigermaßen rund gewesen. Und hoffen, dass ihr heute auch euren Blick auf die Dursleys nochmal verändert habt oder noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen seid, indem ihr sie betrachtet.
Vielleicht ja auch ein paar Aspekte von den Dingen, die wir so besprochen haben, auch auf andere Kontexte übertragen könnt. Dass ihr da so ein bisschen schauen könnt, ob ihr das nicht nur bei den Dursleys kennt, sondern vielleicht auch in anderen Beziehungsstrukturen. Sowas passiert ja durchaus auch nicht nur in Büchern, sondern auch in der Realität.
Das stimmt.
Auch manchmal auf gesellschaftlicher Ebene sind auch ein paar von den Dynamiken, die wir so besprochen haben, auch durchaus relevant.
Sehr, sehr. Da sind wir heute nicht so sehr drauf eingegangen, aber ich denke, das hätte man auch nochmal ein ganz, ganz großes Fass aufmachen können, wie Menschen wie Vernon die Welt regieren, würde ich jetzt mal sagen.
Und was sie so wählen.
Ja, ja, genau. Da wollten wir uns heute nicht so hinbegeben, war ja auch so, haben wir ja genug geredet. Insofern wünschen wir euch eine schöne Zeit und wir hören uns, oder ihr hört uns beim nächsten Mal.
Tschüss.